Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Theresa Sickert und vor allen Dingen mit euch. Nach den Anschlägen in Paris wurden ja die Rufe nach größerer Überwachung mal wieder lauter. In Frankreich wurden bereits nach Charlie Hebdo ja schärfere Internetüberwachungsgesetze verabschiedet. In Deutschland wurde die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt und der EU-Digitalkommissar Oettinger, der fordert eine akribische Analyse der digitalen Kommunikation. Das Ziel ist natürlich immer, unsere Freiheit vor dem Terror zu beschützen. Aber ist das denn der richtige Weg? Oder bewegen wir uns da eigentlich eher in Richtung einer Überwachungsgesellschaft, die mit Freiheit dann eigentlich gar nicht mehr so richtig was zu tun hat? Darüber will ich mit euch reden, hier die nächsten zwei Stunden. 0331 70 97 110 ist die Nummer zum Mitdiskutieren. Ihr hört Fritz und zwar den Blue Moon hier am Montagabend. Das heißt, wir haben zwei Stunden lang Zeit, miteinander zu diskutieren. Es geht heute um Freiheit durch Überwachung. Das ist heute das Thema in diesem Blue Moon. Denn jetzt, wo der Terror in Europa wieder in die Köpfe der Menschen gerückt ist, gerade durch die Anschläge in Paris im November, will ja auch die Politik nachziehen und auch diverse Überwachungsgesetze verschärfen. In der Vergangenheit gab es daran immer ganz, ganz viel Kritik, aber kann man eigentlich immer noch sagen, dass Überwachung mehr schadet als hilft? Oder müssen wir da vielleicht auch umdenken, wenn Überwachung doch auch nur ein einzelnes Menschenleben retten könnte? Darüber will ich mit euch reden. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir, denn die Situation hat sich ja nun doch noch in den letzten Wochen hier in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland eben verändert. Wie seht ihr das? Ist Überwachung eine gute Sache? Weil wir müssen unsere Freiheit und auch damit eben unsere Sicherheit hier in Deutschland schützen. Oder sagt ihr, nee, so geht's auf gar keinen Fall. Wir brauchen keine schärferen Gesetze. Dann ruft ihr an und diskutiert mit 0331 70 97 110. Ihr hört Fritz und zwar den Blue Moon und wir reden über Überwachung. Und zwar, ob das eigentlich eine gute Sache ist angesichts der Terroranschläge auch in Paris und der Terrorbedrohung, die wir ja auch hier in Deutschland hatten. Ist das denn eigentlich notwendig oder wird damit unsere Freiheit nur noch mehr eingeschränkt? Obwohl es ja eben heißt, wir wollen die Freiheit sichern, wenn wir eben mehr überwachen und die Gesetze verschärfen. Lasst uns hier diskutieren. Zwei Stunden haben wir Zeit. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir ins Studio. Und Bernd aus Pankow hat schon angerufen. Hi.
Hallo Theresa.
Hallo.
Hat sich denn der Hendrik schon wieder verdünnisiert?
Ja, offensichtlich hat er sich verdünnisiert, aber dafür darf ich jetzt hier sitzen. Ist doch auch ganz gut.
Ja, ist doch auch nicht schlecht, genau.
Ja.
Meine Frau mehr im Radio.
Was sagst du?
Meine Frau, ach so, gut. Freiheit durch Überwachung ist ein Oxymoron. Also ist völlig gegensätzlich. Also dass diese beiden Worte in einem Satz zu verwenden, ist eigentlich nicht möglich, weil Freiheit ist ja das Gegenteil von Überwachung.
Warum ist das für dich so? Also wenn man jetzt den Politikern glauben mag, was ich zum Beispiel dem Herrn Oettinger, der sagt dann, nee, das wäre total wichtig, denn nur wenn wir hier unsere Sicherheit auch im Land garantieren und in ganz Europa garantieren, dann können wir überhaupt noch frei sein.
Genau, richtig. Also ich habe sozusagen die Möglichkeit, ihm zu glauben, dass er mich nur zu meinem Besten überwacht, was bei einer totalen Überwachung dazu führen würde, dass ich in einem goldenen Käfig lebe. Mhm. Ist aber trotzdem Käfig. Ja, würde ich nicht wollen. Und ehrlich, es wird nicht funktionieren. Also sowas wie Vorratsdatenspeicherung hat noch nie funktioniert, um Verbrechen von vornherein auszuschließen. Das ist immer nur für eventuell, um irgendwelche Hintermänner zu finden, wenn das Ganze schon passiert ist. Aber wie will man das im Vornherein sehen?
Ja. Also es kann aber ja auch ein Argument sein zu sagen, ne, im Nachhinein immerhin kriegt man ja die Leute dann, die zum Beispiel auch in Paris ein Attentat verübt haben, dann doch schneller dingfest gemacht, als wenn man es nicht hätte.
Das ist durchaus richtig. Aber die Leute, die so ein Attentat verüben, das heißt die, die eigentlich wirklich das Verbrechen begangen haben, mal unabhängig von den genauso verbrecherischen Hintermännern, völlig klar, die bringen sich ja dann meistens um. Das ist das Problem. Also was will man denen dann noch machen? Da kann man keinen Prozess mehr machen. Ja, das ist, selbst dafür wäre es blödsinnig. Und ich glaube ehrlich, gerade so eine Terrororganisation wie der Islamische Staat, die offensichtlich extrem dezentral organisiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da Vorratsdatenspeicherung was bringen würde. Abgesehen davon, dass es ja nur der vorgeschobene Grund ist für die Überwachung.
Warum hältst du es für vorgeschoben? Also was glaubst du, könnte der wahre Grund sein?
Der Grund der Überwachung ist die Überwachung. Zum einen schaffen sich damit Politiker eine schöne, einfache Ausrede, wenn irgendwas passiert oder wenn nichts passiert, weil wenn der Überwachungsstaat mal da ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt weniger Verbrechen als vorher, dann heißt das, okay, die Überwachung funktioniert, lasst uns ausbauen. Oder es gibt genauso viel oder mehr Verbrechen als vorher, dann sagt man, na, die Überwachung hat noch nicht funktioniert, weil es noch nicht effektiv, wir brauchen noch mehr. Mhm. Genau, dann kann es immer nur nach oben gehen. Und das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, es bringt nichts. Ja, wenn sich die Polizei darauf konzentrieren würde oder auch die Geheimdienste und alle diese Leute oder viele von den Terroristen, glaube ich, standen auf diversen No-Fly-Listen der Amerikaner und so weiter. Ich glaube, wenn die Polizei und die Geheimdienste sich darauf konzentrieren würden, die wirklich Verdächtigen zu überwachen, dann würde es viel mehr bringen, als wenn man ganze Bevölkerung überwacht. Weil da hat man einen riesen Haufen Heu, schönes Beispiel, wurde auch schon öfter im Fernsehen genannt, und dann hat man eine Nadel, die man sucht. Und die Politiker sagen, wir finden die Nadel bestimmt, wenn wir da noch viel mehr Heu drauf werfen.
Ich glaube, Sascha Lobo hat es gesagt.
Das kann durchaus sein, ja.
Der große Internetversteher.
Genau. Und das kann nicht funktionieren. Also im Prinzip kann es nur im Nachhinein funktionieren. Und es wird ja jetzt schon extrem wenig angewendet. Überhaupt für das, was uns verkauft wird. Ja, verkauft wird uns immer... Vorratsdatenspeicherung brauchen wir wegen der Terroristen, also jetzt ganz neu, oder natürlich wegen der Kinderschänder. Mhm. Und ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen, ich weiß jetzt aber nicht mehr wo, ich habe gegoogelt, ich habe es nicht mehr gefunden, dass in den Jahren, wo Vorratsdatenspeicherung bei uns ja war, bevor das Bundesverfassungsgericht wieder gekippt hat, genau 3% der Vorratsdatenspeicherung, wo die sozusagen von der Polizei in Anspruch genommen wurde, sich auf diese beiden Delikte bezogen hat. Alles andere war dann sowas wie Urheberrechtsverstöße.
Ja, es gibt auch so eine Untersuchung aus den USA, wo dann auch festgestellt wurde, also es konnte wirklich kein einziger Terrorakt oder auch nur in Verbindung, eine Straftat, die in Verbindung mit irgendwelchen Terrorverdächtigen stand, in irgendeiner Form, also aufgedeckt, gestoppt oder was auch immer werden. Und das war völlig, völlig nutzlos in der Hinsicht, also wie es eben, so wie du gesagt hast auch, ne, wie es verkauft wird.
Natürlich. Und der Grund ist eigentlich relativ einfach. Vorratsdatenspeicherung heißt, der Politiker kann sich hinstellen und sagen, wir machen jetzt was. Das kostet zwar einmal Geld, aber dann nie wieder. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt 500.000 neue Polizisten einstellen würde. Die würden nämlich immer Geld kosten. Und das kann er in seinem Budget nicht vereinbaren. Das geht nicht.
Glaubst du, es ist auch ein Problem, dass aber erwartet wird, dass ja auch ein Politiker immer was macht? Also, ne, wenn sowas Schlimmes passiert, wie jetzt zum Beispiel in Paris, also da gibt es ein großes Attentat, beziehungsweise mehrere Attentate und da kommen auch einige Menschen ums Leben, dann kommt ja ein Politiker fast gar nicht so drum rum zu sagen, ach, ich lehne mich mal zurück und sag, eigentlich läuft bei uns alles schon ganz so super, wie es ist, oder?
Das hatte ich schon mal zum Henrik gesagt, als wir darüber diskutiert hatten. Es hat mich gewundert, wie schnell das ging. Es hat mich nicht gewundert, dass es kam. Ich hätte gedacht, das dauert so 2 Tage. Aber am nächsten Tag haben wir schon alle gefordert. Ist sicherlich eine Sache, die von den Medien so ein bisschen getrieben wird. Klar, logisch, da ist eine Kamera und ein geübter Politiker muss erstmal seinen Kopf hinhalten und muss da irgendwelche Phrasen vor sich hin blabbeln. Aber es gibt natürlich bestimmte Experten in den politischen Kreisen, in Kreisen des Bundeskriminalamts, der Gewerkschaft, der Polizei, die sowas eigentlich immer fordern, wenn gerade eine Straftat passiert ist. Das heißt, ich werfe diesen Leuten wirklich vor, dass sie darauf warten, dass was passiert. Und sobald das passiert ist, warten sie vielleicht noch eine Schonfrist von 12 Stunden ab, dann telefonieren sie mit den Leuten von der Zeitung, die sie kennen, und sagen, ich hätte hier mal ein Statement. Mhm. Das ist traurig, aber so.
Fühlst du dich denn tatsächlich bedroht durch genau solche Statements und dann unter Umständen ja auch die darauf folgenden Entwicklungen? Also die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel haben wir ja jetzt leider schon wieder. Was bedeutet das für dich?
Direkt nicht, eher unbewusst. Das ist auch das größere Problem. Ich kann jetzt sagen, so wie jeder ordentliche Bürger immer sagt, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber insgeheim überlegt man sich, was man schreibt, auch wenn man es nicht bewusst macht. Aber man überlegt sich, was postet man bei Facebook, sage ich das jetzt wirklich, schreibe ich das jetzt in eine E-Mail, das ist so ein bisschen schwierig und damit grenzt man sich selbst ein. Das ist eigentlich das größte Problem, was man hat in einem Überwachungsstaat, dass man das vielleicht nicht mehr bewusst wahrnimmt. Ich glaube nicht, dass die Bürger Londons sich wirklich noch bewusst sind, dass in der Straßenecke Videokameras sind, aber man macht das unbewusst. Man passt dann sein Leben an. Man wird stromlinienförmiger und gefügiger.
Und ist das was, wo du, also, dass du bei dir selber beobachtest, wovor du auch mehr Angst oder vielleicht Unbehagen, ist vielleicht das treffendere Wort, Unbehagen hast, als wenn du jetzt durch die Straße gehst und denkst, ah, hier kann jetzt jeden Moment irgendwie ein Terroranschlag stattfinden, weil wir sind ja an keiner Stelle mehr sicher?
Ich gehe da immer gerne nüchtern ran. Das heißt, ich kann ganz gut die Zahlen vergleichen, wie viele Leute kommen um durch Terroranschläge, wie viele Straftaten passieren, wie oft werden Leute vom Auto überfahren. Alle diese Zahlen sind rückläufig. Ja.
Und ich würde mal behaupten, wahrscheinlich, wer Auto fährt, lebt gefährlicher, als jetzt ganz normal sich durchs Leben zu bewegen und Angst vor Terror zu haben, oder?
Ja, genau. In Berlin vielleicht noch die Radfahrer, vielleicht ein bisschen gefährlicher.
Mag sein.
Aber das Problem ist, es wird sehr viel Angst geschürt und die führt wiederum dazu, dass die Leute sich dann mit dieser Überwachung arrangieren und dann im zweiten Schritt ihr Leben darauf einstellen. Und ich glaube, das macht eine Gesellschaft auf lange Sicht kaputt.
Glaubst du denn auch, eine Gesellschaft macht das auf lange Sicht mit? Das finde ich eine viel spannendere Frage, weil ich glaube schon, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sicherlich auch berechtigt Angst haben und dann auch Einschränkungen auch ihrer Grundrechte zum Teil hinnehmen und sagen, das ist jetzt eben notwendig, weil wir befinden uns jetzt gerade in einer Lage, die wirklich gefährlich ist, aber wollen das vielleicht nur bis zu einem bestimmten Grad machen und jetzt nicht die nächsten 10 Jahre vielleicht unbedingt so leben.
Das ist knifflig. Es wird ja immer viel dafür gesagt, ich bin ja aus der ehemaligen DDR. Und da wurde mal viel gesagt, die Leute hatten so viel Angst vor Repression und Unterdrückung. Glaube ich gar nicht. Auch das war, glaube ich, eher unbewusst. Was die Leute wirklich wollten, war Freiheit, reisen zu können und ein bisschen besser leben. Aber ich glaube, es lähmt eine Gesellschaft ein bisschen. Das heißt, es wird dann mit der Zeit alles etwas langsamer gehen als in unserer doch relativ dynamischen Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, wo man unglaublich viele Freiheiten erfahren hat. Also auch als, sei es jetzt als EU-Bürger, die Grenzen waren auf einmal offen, was sich im Reisemarkt getan hat, die Entdeckung der Kulturen durch das Internet hat sich ja unglaublich viel getan. Ich glaube, das würde alles wieder etwas zurückgehen. Finde ich schade. Und in Israel hatte ich jetzt vor kurzem gerade eine interessante Reportage gesehen, da leben die Leute ja schon damit. Das wäre für mich sehr zwiespältig. Also da gibt es ja auch die Überwachung im Prinzip überall. Die meisten Leute sagen, ja, wir arrangieren uns damit, aber ob sie damit richtig glücklich sind, weiß ich nicht.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der gerade zuhört, der auch sagt, also ich kann mich damit eben arrangieren, wenn ich weiß, dadurch lebe ich sicherer oder ich fühle mich dann auch sicherer, wenn ich auf die Straße gehe, dann ruft doch gerne hier an unter der 0331 70 97 110 und diskutiert mit. Ich habe tatsächlich israelische Freunde, also die auch in Israel leben und ich finde das sehr erschreckend, wenn die von ihrem Alltag berichten, wie sowohl Terror als eben auch Überwachung so ganz selbstverständlich dazugehört. Und es hat fast so was Abgebrühtes, weil dann so Sätze kommen wie, naja, dann geht man halt mal schnell in den Bunker runter und dann ist ein paar Minuten später auch wieder vorbei und dann gehe ich halt wieder irgendwie zur Arbeit. So.
Und
ne, das gehört halt so zum Alltag dazu. Und ich weiß aber auch gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar die beste Variante ist, um sich damit mit so einer Situation zu arrangieren, die man ja im Kern gar nicht so viel ändern kann, als wenn man da jetzt großes Aufhebens drum macht.
Naja, das Problem ist, dass die normale Bevölkerung das natürlich nicht ändern kann. Die Politik könnte es ändern, auch die in Israel. Und Israel ist jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten da unten im Krieg und mit besetzten Gebieten und so weiter und so fort. Über die politischen Auswirkungen möchte ich gar nicht diskutieren, wer da jetzt Schuld hat und wer nicht. Aber es selbst mit Überwachung gibt es doch nach wie vor Attentate, Anschläge. Jetzt ist immer das Schwierige, ich würde ja wirklich gerne mal sehen, Beweise für verhinderte Sachen. Das ist ja das Problem dabei. Man kann ja nur für die Vorratsdatenspeicherung plädieren, indem man sagt, ja, wir wollen hier verhindern, aber man kann ja nicht beweisen, dass so etwas wirklich funktioniert oder zumindest will man das offensichtlich in Deutschland nicht. Ich hätte wirklich jetzt gerne mal jemanden von der Polizei am Telefon, der mir sagen kann, ja, wir haben da und da eine Vorratsdatenspeicherung gemacht und dadurch wurde ein Verbrechen verhindert.
Also wenn jemand gerade zuhört, eine 0331 70 97 110, würde ich auch sehr spannend finden, weil mir ist bislang auch nicht bekannt, dass es irgendeinen Fall gab, wo das, also zumindest mit der ganzen Terrorgeschichte, also wirklich erfolgreich war. Ansonsten lasse ich vielleicht auch noch gerne mit mir reden, aber ich finde das natürlich auch sehr spannend, vielleicht da jemanden mal zuzuhören.
Ja.
Und abgesehen jetzt mal so von der Vorratsdatenspeicherung, wo man ja eh noch nicht so ganz weiß, ob die auf ewig eben so bleiben wird. Die wurde ja schon mal vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Es gibt ja noch so ein paar andere Entwicklungen auch bei uns. Also zum Beispiel Grenzen wurden auch zum Teil wieder dicht gemacht, beziehungsweise Grenzkontrollen wieder eingeführt und so. Sind das Sachen, die du für notwendig hältst oder fühlst du dich da auch eher eingeschränkt in deiner Freiheit? Weil das ist ja auch was, mal ehrlich gesagt, wie häufig fährt man jetzt wirklich über eine Grenze rüber? Es ist jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag.
Das nicht. Aber auch da ist es eigentlich mehr wieder so eine Gefühlssache. Ich glaube, dieses allein die Möglichkeit, dass ich sagen könnte, ich fahre jetzt nach Spanien, ja, ich fahre jetzt irgendwo anders hin, ich muss keinen Ausweis mehr vorzeigen, ich muss kein Visum beantragen oder was auch immer, hat schon dafür gesorgt, dass Europa in dem Fall, also auf der menschlichen Seite, mehr zusammengewachsen ist. Mhm. Weil vorher war Europa ja nur eine Wirtschaftsunion. Ja, da haben die Firmen halt die Möglichkeit gehabt, dann in der EU irgendwelche Waren zollfrei rüberzuschaffen und so weiter und so fort. Und mit der Europäischen Union bzw. mit dem Schengen-Abkommen wurde es eigentlich eine Bürgerunion, was keiner so richtig wertzuschätzen weiß. Das ist eigentlich so das, was ich nicht gut finde. Ja, auch dass es jetzt immer wieder zurückgedreht wird. Das wird ja auch nur aus Scheingründen zurückgedreht. Jeder Mensch weiß, dass man die Grenzen nicht wirklich wieder komplett hochziehen kann, weil dazu bräuchte man dann die ganzen Leute, die man vorher entlassen hat, wieder. Und
es vielleicht ist ja auch eine ganz gute Sache, oder?
Ja, natürlich. Aber also wenn man die Leute in Lohn und Brot bringen würde, wieder ja, natürlich. Da könnten zig, hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen werden in ganz Europa. Ich frage mich bloß, wozu?
Was ich eher meinte, ist doch ganz gut, dass das vielleicht auch eben nicht mehr so schnell rückgängig zu machen geht.
Ja, natürlich. Ne? Aber deshalb ist das auch wieder ein Scheingefecht. Ja, die Politiker setzen dann sowas in die Welt. Der Horst Seehofer würde ganz gerne Bayern komplett abkapseln, keine Ahnung. Aber
die Bayern sind immer speziell, Bernd.
Genau, richtig. Aber das kann nicht funktionieren, das wissen sie auch. Das sind nur Phrasen, um die Bevölkerung so ein bisschen zu beruhigen. Also die besorgten Bürger, die bei Pegida auf die Straße gehen und alles glauben, was man ihnen sagt, damit die da irgendjemanden haben, der sie ruhig stellt.
Mhm. Ja. Also was mich auf der einen Seite natürlich beruhigt, ist eben, es gibt schon Gesetze, die sich eben nicht so schnell umkippen lassen. Wie schönes Beispiel jetzt eigentlich auch mit den Grenzkontrollen, da müssten ja erstmal wieder Grenzbeamte hin, wenn man die wieder hochziehen wollen würde. Das geht nicht alles von heute auf morgen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich jetzt im Zuge dieser angeblich sehr akuten Terrorgefahr oder mutmaßlich sehr akuten Terrorgefahr Gesetze wieder erlässt, dann sind die natürlich auch wiederum für ein paar Jahre wahrscheinlich erstmal da und werden auch nicht mehr so schnell von der Bildfläche verschwinden. Mhm. Das finde ich wiederum eigentlich auch eine sehr bedrohliche Vorstellung. Wie geht's dir damit?
Ist auch wirklich ziemlich bedrohlich. Hat man jetzt gesehen in Polen. Polen hat doch jetzt neu gewählt. Da ist jetzt diese Partei Rechts und noch Rechter, Recht und Gerechtigkeit, wieder an die Macht gekommen und die haben erstmal irgendwie 20 Gesetze komplett zurückgerollt, die Vorgängerregierung erlassen hat, innerhalb von 14 Tagen und haben irgendwie ihre Verfassungsrichter abgesetzt. Keine Ahnung, ich habe es nicht ganz verfolgt. Und in Frankreich jetzt auch mit dieser Le Pen-Partei, das macht mir schon Sorgen. Das ist, die stoßen jetzt natürlich genau ins gleiche Horn wie die AfD Ja, und das nur wegen ein paar durchgeknallter Irrer. Das ist, ist nicht schön. Ja, aber da kann man nur sagen, wir haben relatives Glück, dass wir in Deutschland ein ziemlich starkes Grundgesetz haben und dass sowas wie in Polen, glaube ich, nicht so schnell vorstellbar wäre.
Also wir können vielleicht Zwischenfazit sagen, du bist der Meinung, Freiheit durch Überwachung geht gar nicht. Freiheit kriegen wir nur hin, wenn wir an dem festhalten, was wir eigentlich haben, nämlich an unseren Freiheitsgesetzen.
Genau.
Alles
so
klar.
Sieht das aus.
Bernd, dann muss ich jetzt mal hier in die Nachrichten. Danke, dass du angerufen hast.
Kein Problem.
Mach's
schönen
gut.
Tag noch. Ciao.
Ciao.
Fritz. Blue Moon.
Mit Theresa Sickert und mit euch, und wir reden heute darüber, ob durch mehr Überwachung Freiheit entstehen kann. Denn das ist genau das, was gerade in Deutschland und auch in Europa passiert. Die Sicherheitsvorkehrungen werden verschärft, damit auch häufig die Überwachungsgesetze. Zum Beispiel die EU-Innenminister fordern, dass auch künftig bei Flügen innerhalb Europas die Daten der Fluggäste gespeichert werden sollen. Oder die Grüne Renate Künast, die zweifelt, ob Anonymität im Internet immer noch das Richtige ist. Und auch die SPD hat heute gefordert, dass die Polizei und auch der Verfassungsschutz mehr Befugnisse zur Überwachung bekommen sollten. Findet ihr das gut? Denkt ihr, das wurde aber auch langsam Zeit, denn wir müssen ja auch was gegen die Terrorbedrohung tun, oder machen euch diese Schritte eher Angst? Dann diskutiert hier mit mir unter der 0331 70 97 110. 0331 70 97 110, das ist hier die Nummer zu mir ins Studio vom Blue Moon. Wir haben hier noch knapp anderthalb Stunden Zeit, um miteinander zu reden. Heute über Freiheit. Und zwar, ob wir Freiheit eigentlich überhaupt noch haben oder in Zukunft haben werden, wenn das weiterhin so, ja, weitergeht, dass der Staat uns schärfer überwacht. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Definition von Überwachungsstaat anguckt, dann ist damit gemeint, dass der Staat eben immer weiß, wo ihr euch rumtreibt, was ihr eben so macht und auch eben weiß, mit wem ihr so telefoniert, mit wem ihr E-Mails schreibt oder auf welchen Webseiten ihr so surft oder auch, kurz gesagt, der Staat weiß, wann ihr mit wem halt kommuniziert, so eben die Definition. Und eigentlich wissen wir ja schon seit Edward Snowden, dass sehr, sehr vieles davon Realität ist. Und jetzt soll es ja eigentlich noch schlimmer werden. Die Gesetze sollen ja verschärft werden, damit wir vor Terror geschützt werden. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut und wir sollten mal so langsam unser Grundmisstrauen über die Geheimdienste ablegen? Dann ruft ihr an unter der 0331 70 97 110. Oder findet ihr genau das Gegenteil? Ihr findet eigentlich, da wird viel zu viel in unsere Rechte eingegriffen und ihr fühlt euch eher so ein bisschen bedroht dadurch, was der Staat da eigentlich jetzt vorhat im Namen der Terrorbekämpfung. Auch dann könnt ihr gerne hier anrufen und mitdiskutieren. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und wenn er jetzt anruft, habt ihr gute Chancen, auch gleich hier dran zu kommen, denn die Leitungen sind noch frei. Also 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ihr hört Fritz, ihr hört den Blue Moon, Freiheit durch Überwachung, und ihr könnt mitdiskutieren unter der 0331 70 97 110. Ich will mit euch nämlich darüber reden, ob das eigentlich funktioniert, wenn wir weiterhin die Überwachungsgesetze verschärfen in Deutschland, in Europa, um uns vor dem Terror schützen zu können, oder ob das eigentlich gar keine so gute Idee ist und ihr euch da in eurer Freiheit sogar noch viel mehr eingeschränkt fühlt. Hier könnt ihr mitdiskutieren. 0331 70 97 110 ist die Nummer, und auch Robert aus Mahlsdorf wird angerufen. Hi.
Guten Abend.
Guten Abend, sehr förmlich. Was sagst du dazu?
Mein Statement zu dem Thema: Ich glaube nicht, dass mehr Überwachung dazu führt, dass wir Anschläge wie in Paris verhindern können, weil genau diese Anschläge eigentlich zeigen, dass Überwachung es nicht schafft, uns davor zu schützen. Diese Personen schaffen es mitten in Europa, sich automatische Waffen zu besorgen, überhaupt an Waffen ranzukommen, und keiner kriegt es mit, obwohl wir einen funktionierenden Geheimdienst haben. Die anderen Länder haben auch einen funktionierenden Geheimdienst. Und das sollte uns genau zeigen, dass jetzt, wenn wir jetzt noch mehr Geld, noch mehr Ressourcen investieren, um Leute zu überwachen, dass es einen letztendlich nichts bringt.
Dann würden die Waffen zum Beispiel auch nicht weniger werden.
Genau, das wären die Möglichkeiten für die Leute. Also war jetzt nur so ein Beispiel, dass sie sich halt ihr Zeug hier halt besorgen können, ohne dass jemand mitkriegt. Weil es gibt ja auch Gerüchte, dass halt die Geheimdienste vielleicht das sogar von wussten teilweise, und nicht die nötigen Schritte ergriffen haben.
Also Es gibt eine spannende Position auch vom Zentralrat der Muslime, die so ein bisschen in deine Richtung geht. Die sagen nämlich, das beste Mittel wäre jetzt nicht die Gesetze zu verschärfen, sondern Waffenlieferungen zu stoppen.
Also Waffenlieferungen zu stoppen ist immer das Beste. Ja, das sage ich auch immer zu allen, die jetzt an der Straße für Hilfsorganisationen sammeln. Wenn die Leute, wenn es keine Waffen auf der Welt gäbe, müsste niemand flüchten, dann werden so viele Probleme gelöst. Und gleich dann auch das Terrorproblem. Klar, es gibt jetzt schon genug Waffen auf der Welt und das wird sich niemals verhindern lassen, weil Waffen sind einfach Geld. Mhm. Geld für Regierung und da wird sich niemand hindern lassen, da irgendwas zu produzieren, was so viele Milliarden einbringt. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass Überwachung, jetzt sei es Handyüberwachung, die Leute haben ja immer die Möglichkeit, es zu umgehen. Also wenn jemand nicht erwischt werden will, dann findet er Mittel und Wege.
Das ist ja auch so eine Diskussion, ne? Da wird ja jetzt gesagt, wer verschlüsselt kommuniziert, weil er zum Beispiel Threema nutzt oder eben seine Mails, was ich mit PGP oder so verschlüsselt, dass das ja eigentlich auch so Sachen wären, eben die Terroristen benutzen und das wäre eigentlich überhaupt gar keine gute Sache und man wird eher so in so eine böse Ecke, finde ich, gestellt, sobald man eigentlich versucht, sich nur vor Überwachung zu schützen. Einfach weil man vielleicht gar keine Lust hat, dass jemand in die privaten Mails oder was auch immer reinschaut. Und dann ist man gleich so ein böser Mensch.
Genau. Ich glaube, auch nur ein Vorwand, weil letztendlich, ich glaube, der Staat will erreichen, noch mehr Daten von zu sammeln. So richtig Terror bekämpfen kann er eh nicht, das weiß er. Und hier geht es wahrscheinlich nur darum, mehr Daten anzuhäufen, um an anderer Stelle, an Wahlen vielleicht besser zu reagieren oder was weiß ich, da kann man sich alles ausspinnen.
Was kannst du dir da vorstellen?
Naja, wenn man jetzt vielleicht besser weiß, wie die Leute reagieren auf bestimmte Situationen, wie kann man es beschreiben? Einfach um Angst zu erzeugen, um die Leute leichter manipulierbar zu machen. Mhm. Wenn man denen jetzt sagt, so, wir müssen das überwachen, weil die Gefahr ist immer da, jeder von euch links und rechts kann ein Terrorist sein, dann passt auf, so nach dem Motto, dann sind die Leute natürlich eingeschüchtert und lassen sich leichter regieren und vielleicht manipulieren. Irgendwie so.
Also klar, Politik kann sich natürlich mehr rausnehmen, wenn die Lage ganz schlimm ist, ne? Und man immer irgendwie unter Bedrohung lebt, dann hat natürlich auch die Politik unter Umständen freiere Hand, zu sagen, wir brauchen jetzt eben diesen und diesen Eingriff und da brauchen wir noch eine Gesetzesverschärfung und so weiter und so fort, ne?
Genau, das sehe ich auch. Also wie gesagt, zusammenfassend würde ich einfach sagen, ich glaube nicht, dass Überwachung verhindert oder für mehr Freiheit sorgt. Mhm. Ich denke, dass Überwachung die Freiheit massiv einschränkt, weil wir einfach gar nicht mehr wissen, wer weiß was.
Und ja. Fühlst du dich da persönlich auch eingeschränkt oder ist das nur eben so ein diffuses Gefühl oder greift dich das persönlich an?
Ich persönlich fühle mich gar nicht eingeschränkt. Ich hatte zum Beispiel 2 Jahre lang gar kein Handy und fand es relativ easy, so klarzukommen. Und jeder, der ein Smartphone hat, muss sich einfach klar sein, dass er halt permanent, dass die anderen wissen, wo er ist.
Aber war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will kein Smartphone haben oder ich will gar kein Telefon haben?
Das war eine bewusste Entscheidung, genau. Hat aber nichts mit dem Thema Sicherheit zu tun, das hat mich einfach genervt, dass man halt, das war relativ am Anfang, dass man permanent erreichbar ist und mehr so in die Richtung, aber mit Sicherheit hatte das nichts zu tun. Ja.
Und ist das bis heute so?
Nee, ich telefoniere gerade mit dem Smartphone, also habe mich da umorientiert.
Und ist das aber was, wo du trotzdem mittlerweile denkst, vielleicht auch gerade aufgrund dessen, dass es zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung wieder gibt oder eben man ja eigentlich schon seit 2013 auch seit Edward Snowden weiß, okay, der Geheimdienst oder diverse Geheimdienste ist ja nicht nur unser eigener, sondern auch die im Ausland, die schnüffeln gerne auch mal mit, was man halt eben so online vor allen Dingen auch treibt, dass du denkst, vielleicht ist das Smartphone doch keine so gute Idee und in Zukunft vielleicht auch nicht mehr?
Nee, das bleibt so. Ich bin deshalb relativ entspannt, weil, also egal was der Staat an Daten sammelt über dich, wir leben ja in einem Land, in dem das Rechtssystem relativ träge ist. Mhm. Das heißt, hier können Leute erwischt werden beim Klauen, beim Prügeln oder was auch immer. Ein guter Anwalt holt dich da mal raus. Und wenn man jetzt nur mit Daten agiert, die man die man gesammelt hat, dass irgendjemand vielleicht sich mal einen Bombenplan anguckt hat oder die erkundigt sich darüber, wann sich irgendwas, was eine terroristische Tendenz hat, kann in Deutschland quasi gar nichts machen, weil die Gesetze sind doch gar nicht dafür gegeben, um dann Leute aufgrund dessen zu verknacken. Dazu ist doch unser Rechtsapparat viel zu eingeschränkt.
Aber könnte man dann nicht auch mal provokant gesagt sagen, dann macht doch auch der ganze Rest jetzt eigentlich nichts. Die Mühlen, die mahlen hier eh so langsam und wir haben ja einen Tipptopp-Rechtsstaat, dann können die auch noch ein bisschen die Gesetze weiter verschärfen.
Ja, im Prinzip können wir tun. Es würde den Terroristen nicht behindern. Es würde bloß die anderen 99,999% unserem Land einschränken, weil es dann ja mehr Gesetze gibt, an die man sich auf irgendeine Weise halten muss. Mhm. Wenn die wahrscheinlich davon nicht tangiert werden, aber...
Also es gibt ja zum Beispiel so Ideen wie... Also Handyverbote für Terrorverdächtige einzuführen oder dass Terrorverdächtige nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gehen dürfen oder in Fußballstadien oder andere öffentliche Veranstaltungen. Ich frage mich ehrlich gesagt aber bei solchen Sachen auch, wie wollen die das durchkriegen? Also ja, solange ja noch nichts passiert ist, ne?
Ja, würde gar nicht funktionieren. Man müsste so eine Leute dann 24/7 einsperren. Und wenn man ihnen die Kommunikationswege, was ich schon angesprochen habe, wenn man ihnen die Kommunikationswege abschneidet, dann finden die neue Wege. Mhm. Es gibt ja auch Leute, habe ich im Fernsehen oder in der Zeitung gelesen, dass sie über dieses PlayStation Network miteinander kommunizieren. Das heißt, sie spielen das gleiche Spiel irgendwo auf der Welt und können dann über dieses System miteinander kommunizieren. Und es wird nicht mitgeschnitten, weil es innerhalb dieses Netzwerkes passiert. Also ob das jetzt mitscheint, weiß ich noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt war das so.
Mhm.
Und solche Geschichten. Also es gibt immer Wege, wenn der Terrorist, die sind ja auch nicht dumm, wahrscheinlich sogar flexibler in ihrer, die können sich wahrscheinlich flexibler anpassen als der Staat.
Ja.
Weil sie ja viel agiler sind. Und so eine Sachen, wenn dann Gesetze kommen sollten, die, wie gesagt, die Kommunikation einschränken, ist einfach umgehen. Dann hat er halt, dann darf der halt kein Smartphone nehmen. Oder, ja gut, oder sagen wir mal so, vielleicht ist auch so eine Person, die man jetzt eindeutig als Terroristen oder als Terrorverdächtigen identifiziert hat, gar nicht mehr interessant für den, für die Terrororganisation. Da nimmt man sich halt den Nächsten. Ist der halt bloß noch ein Geldgeber oder was weiß ich. Also, wie gesagt, die sind ja da sehr flexibel und vieles von dem, was da passiert, kriegen wir auch gar nicht mit, können wir überhaupt gar nicht einschätzen.
Also es ist eigentlich alles großer Quatsch, wenn man sagt irgendwie, wir wollen jetzt eben meinetwegen auch die Verschlüsselung knacken, dann wird irgendwann später erst ein neues Instrument geben und dann ist das eigentlich auch alles wieder hinfällig.
Absolut. Absolut. Wenn wir eine Mauer aufstellen, finden die Terroristen einen Weg oben rüber oder an der Seite vorbei, mehr nicht.
Wie ist es denn bei dir? Versuchst du denn auch irgendwie Wege zu finden, dich zu schützen? Oder ist es schon noch eben so, dass du dich so sicher fühlst, weil eben die Mühlen so langsam mahlen, dass du jetzt keine extra Anstrengung unternimmst, um dich eben auch vor Überwachung, auch von staatlicher Seite eben zu schützen?
Also die beste Art, sich vor Überwachung zu schützen, bin ich der Meinung, ist unterm Radar zu schwimmen. Ich war eine Zeit lang ohne feste Wohnung gemeldet. Das heißt, ich habe mich einfach hingegangen zum Einwohnermeldeamt, habe mich abgemeldet, obwohl ich ein Immobilie habe in Malster, weil das war ein eigenes Haus. Dann hatte ich keine Adressen beim Ausweis. Und dann gab es extrem viele lustige Situationen, zum Beispiel, dass ich von der Polizei angehalten wurde und die mir dann keine Strafzettel geben konnten, weil ich einfach keine Adresse hatte.
Mhm.
Und solche Geschichten. Und so konnte ich so ein bisschen Anti-System.
Ja.
In dass sie, weil diese Meldepflicht an sich bringt dem dir als Bürger bringt dir ja gar nichts.
Nö.
Da weiß der Staat, wo er dich finden kann, mehr nicht. Du hast ja davon keine Pluspunkte.
Mhm. Und warum hast du dich dann irgendwann wieder angemeldet?
Weil das System ja auch bescheuert ist. Und zwar hatte ich einen Job dadurch verloren, weil das Finanzamt haben ein System, also die haben eine Software, die sagt, ESTAM, die sagt, wenn man keinen festen Wohnsitz hat, ist man Steuerklasse 6, also die die Steuer hat aber mit deiner gar nichts zu tun. Also du zahlst ja keine Steuern, weil du wohnst irgendwo, sondern du zahlst Steuern, weil du Einkunft verbringst.
Ja.
Und die ergibt sich ja nicht, weil du irgendwo wohnst. Also auch der Obdachlose kann ja meinetwegen Zinsen aus Kapitalgeschäften haben und trotzdem heißt ja nicht, dass er keine Steuern zahlen muss, weil er nirgendwo wohnt. Ja, auf jeden Fall, das Finanzamt ist bei denen halt in der Software ein Pflichtfeld, die Wohnung. Haben sie nicht Steuerklasse 6 gemacht. Darauf hat der Arbeitgeber gedacht, ich habe einen zweiten Job, weil das eigentlich normalerweise das zwei Jobs, einmal eins und einmal
Und vor allem Steuerklasse 6, da muss man ja richtig viel Geld abdrücken.
Ja, genau. Und das war einfach ein Fehler im System. Kann man auch nicht so machen, das ist halt das System. Da kann man Anwälte noch nicht einschalten. Die sagen einfach, ist so.
Mhm.
Haben sich den Ball auch immer zu. Ich habe es ja probiert, haben sich den Ball immer in den Ferien geschoben. Ja, und da, das muss ja so sein. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann wieder angemeldet habe. Aber mit dem neuen Arbeitgeber, ich melde mich wieder ab. Aber im neuen Arbeitgeber, der ist ein bisschen flexibler.
Mhm.
Im Alter hat er einfach ein schlechtes Steuerbüro. Und die sind da durcheinander gekommen. Ich bin jetzt auch nicht gemeldet, da wo ich wohne, sondern bei meinen Eltern. Das heißt, wenn irgendwas kommen sollte, dann betrifft es mich gar nicht, einfach bei meinen Eltern. Kommt nicht, aber jetzt mal angenommen.
Und um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, die ganze Freiheitsdiskussion, fühlst du dich im Moment noch frei in Deutschland oder fühlst du dich unfrei?
Ich fühle mich absolut frei. Ich kann machen, was ich will. Wie gesagt, man ist durch, klar, sicherlich kann es, dadurch, dass ich ein Smartphone, wie gesagt, zur E-Mail schreibe, kann sein, dass es irgendeiner mich überwacht und irgendeiner von sich schon sitzt und guckt, was ich gerade mache. Aber bis jetzt habe ich nicht festgestellt, dass mir das irgendwas, was ich tue, auf die Finger haut. Von daher fühle ich mich frei.
Okay. Robert, dann vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, ich danke auch fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.
Tschüss. Danke. Ciao. Wie geht's euch dann? Fühlt ihr euch auch frei oder frei genug? Denn was gerade ja passiert ist, es hat einen Terror gegeben in Europa und auch nach wie vor wird gesagt, die Terrorgefahr oder die Terrorbedrohung wäre immer noch sehr hoch. Wie wirkt sich das auf euch aus? Geht ihr noch ganz normal durch die Straßen? Fühlt ihr euch frei oder findet ihr es sogar ganz gut, dass es mittlerweile Ideen von der politischen Seite gibt, doch die Überwachungsgesetze zu verschärfen, damit wir besser geschützt sind, eben in unserer Freiheit und weniger Angst vor Terror haben müssen? 0331 70 97 110 ist die Nummer hier in den Blue Moon zum Mitdiskutieren. Ich will mit euch über Freiheit durch Überwachung sprechen. Fühlt ihr euch freier und eben auch sicherer, wenn also überwacht wird, damit eben auch Terror dann unterbunden werden soll, oder fühlt ihr euch unfreier, weil ihr wisst, da guckt euch jetzt ständig jemand auf die Finger? 0331 70 97 110 ist die Nummer.
Fritz.
Theresa Sickert. Blue Moon.
Freiheit durch Überwachung ist heute das Thema. Wir haben noch eine ganze Stunde Zeit, um miteinander zu diskutieren. Ich will von euch wissen, was ihr davon haltet, dass diverse Politiker fordern, wir müssten jetzt mal nach den Terroranschlägen in Paris und der angeblich doch auch sehr akuten Terrorgefahr in ganz Europa die Überwachungsgesetze verschärfen. Was haltet ihr davon? Findet ihr das eine gute Idee? Denn es muss ja auch mal langsam was getan werden und ihr seid besorgt um eure Sicherheit, oder sagt ihr, nee, so geht das gar nicht. Das ist doch das Allerschlimmste, das hat doch mit Freiheit dann am Ende überhaupt gar nichts mehr zu tun. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir, und auch Fritze aus Köpenick hat angerufen. Hi.
Hi, na?
Na?
Ich wollte mich mal melden, ich bin gerade auf dem Heimweg und habe so ein bisschen zugehört, ich bin Erstanrufer und dachte, das ist ein Thema, könnte mich interessieren, da kann ich auch was zu sagen. Und ich glaube, einleitend würde ich sagen, ja, ich fühle mich frei.
Das ist schon mal auf jeden Fall gut.
Warum fühle ich mich frei? Also ich als Bürger hier in der Bundesrepublik kann machen, was ich will. Ich fühle mich auch nicht überwacht. Gesetzesverschärfung hin oder her, Vorratsdatenspeicherung hin oder her. Ich glaube, ich bin nicht Zielgruppe, die da angegangen werden soll. Mhm. Und deshalb fühle ich mich dadurch unbehelligt.
Fühlst du dich aber trotzdem frei, obwohl du weißt, also es besteht auch eine Gefahr von Terrorismus? Also hast du vielleicht auch an manchen Stellen Angst, dass du eben in deiner Sicherheit nicht mehr so sicher bist oder hier nicht mehr so sicher bist, wie du es vielleicht noch vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren warst?
Ja, da kommen wir ja in die Debatte, sollte man sein Verhalten ändern? Sicherlich ist so eine gewisse Grundgefährdung da. In meinem Bekanntenkreis ist es allgegenwärtig. Also da redet man davon, ich kann nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gehen oder kann ich nun zum Rockkonzert oder nicht. Kommt der Vater vielleicht nicht wieder und die Frau und die Kinder sitzen zu Hause. Aber ich glaube, das wäre der falsche Weg, da den Kopf in den Sand zu stecken.
Das heißt, du lässt dich davon nicht beeindrucken?
Man kann sowieso nichts machen, also wie die Anschläge in Paris gezeigt haben. Also die Zielorte sind wahllos. Also das kann überall passieren. Und ich glaube, das ist auch die Zielrichtung, dass man unser Lebensgefühl, unsere Lebenseinstellung angreifen will, uns einschüchtern will und ja, dementsprechend mitnichten. Also dem kann ich nicht folgen. Also ich mache alles weiter so wie vorher. Und ja, das ist eigentlich so meine grundsätzliche Einstellung zu dem Thema.
Aber kann man sagen, dass seit diesen Terroranschlägen in Paris, die also auch den Terror gerade hier in Europa wieder so in unser Gedächtnis auch gerufen haben, dass der eben existent ist und dass der auch uns treffen kann, so eine absolute Freiheit in dem Sinne gar nicht mehr so existiert?
Also es ist absolute Freiheit. Also es gibt so viele Gefährdungen. Also die Grundstimmung ist natürlich, wenn man sich dieser hingibt, ist es natürlich beängstigend. Und es ist auch traurig, dass man mit sowas rechnen muss. Aber man darf sich, glaube ich, nicht hinreißen lassen dazu und ganz bestimmt noch bestimmter Flagge zeigen. Man geht seinen Weg, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich glaube, das ist wichtig in der heutigen Zeit.
Und was hältst du denn davon, wenn zum Beispiel die deutschen Außengrenzen wieder kontrolliert werden oder eben was gerne beliebtes Beispiel auch ist, die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden ist? Sind das eben Sachen, die du dann für notwendig hältst oder denkst du dir gerade, weil so wie du es eben gesagt hast, man kann ja eh nicht so richtig was machen, das ist doch alles unnötig?
Na, ich sag nicht, man kann eh nicht richtig sowas machen. Ich sag, man sollte seinen Lebenswandel nicht umstellen. Also nicht auf Dinge, die man liebt, verzichten, weil man sich eingeschüchtert fühlt. Und wenn wir jetzt im Bereich sind, Außengrenzen, EU-Außengrenzen wieder schließen, Kontrollen einführen, es ist halt gefährlich. Also da haben wir, glaube ich, eine Themenvermischung zwischen Flüchtlingsthematik und Terrorismus. Und das ist ein ganz seichter Grat. Also da kann man einen ganz einfachen Fehltritt machen und da muss man ganz besonders vorsichtig sein.
Also dass dann Flüchtlinge und eben Terroristen in einen Topf so ein bisschen gehauen werden.
Ja, sollte man nicht sicherlich. Mögen da welche drunter gewesen sein unter den Flüchtlingen oder die bekannten Flüchtlingsrouten zur Einreise genutzt haben. Aber das bedeutet, ist ja nicht gleichbedeutend mit Flüchtlinge sind Terroristen. Also
und bei Paris weiß man ja bislang, das waren eigentlich gar nicht Flüchtlinge oder irgendwelche Leute, die aus dem Ausland hergekommen sind, sondern das waren halt durchaus eben Belgier, Franzosen, also Leute von hier, wenn man so will.
Oft sind es Personen, die in den jeweiligen Ländern aufgewachsen sind oder in Europa aufgewachsen sind und dann aus freien Stücken teils instrumentalisiert dann diese Taten begehen. Also da steckt auch keiner drin. Umso wichtiger ist es ja, nicht allgemein zuzumachen, sondern Mittel und Wege zu schaffen, meinetwegen auch über die Gesetzesänderung, dass man ganz gezielt die Geheimdienste, also wir müssen ja auch hier, mein Vorredner hat gesagt, naja, es werden Gesetze gemacht, und aber ein Rechtsanwalt holt dann den Betroffenen wieder raus. Also wir sind hier in, glaube ich, ganz unterschiedlichen Themenfeldern. Also Terrorismusbekämpfung ist nicht gleichzusetzen mit dem Ladendieb. Wir dürfen auch nicht vermischen die politische Ebene, die Rechtsprechung, die Polizei, die Geheimdienste, die entsprechend dann auf Basis der geschaffenen Gesetze agieren und handeln können. Also das ist auch, da haben wir aktuell auch eine Vermischung, die Politik will, aber die Politik macht ja nicht. Das machen ja die Polizeien, die Geheimdienste, die in die Lage versetzt werden. Und da mit Zielrichtung nicht einen jeden von uns auszuspähen. Sicherlich schnappen sie auch mal ein Telefonat von mir mit.
Nein, die schnappen aber auf jeden Fall jedes Telefonat auch von dir mit.
Na, ohne Frage. Aber naja, dann wissen sie eben, dass ich am Wochenende meine Kinder mit meiner Frau in den Zoo ausführe. Da können sie sich ein Spiegelei drauf braten oder pengen. Die haben ja nicht, ich bin ja nicht deren Zielperson. Die haben ja ihre, also wir müssen ja auch über Ressourcen reden. Also es ist ja gar nicht die Kapazität da, flächendeckend jeden Bundesbürger, jeden EU-Bürger zu überwachen.
Na doch, und die Kapazität ist ja schon da. Das Problem ist nur, das auszuwerten. Da hapert es dann dran.
Genau, davon reden wir. Und das wird auch nicht gemacht. Das wird gespeichert und nach 6 Monaten wird gelöscht. Und nur zu auserkorenen Personen, Personenkreisen, Strukturen, die der Staatsschutz, die Geheimdienste im Visier haben, plus Kontaktpersonen, da wird genauer nachgeguckt. Einen jeden auszuwerten, naja, da legt sich das System selbst die Karten. Es ist gar nicht zu bewältigen. Und dann müssen wir auch gucken, vorhin klang mal an, Handyverbot für Terroristen, Weihnachtsmarktverbot für Terroristen. Also wenn wir in der Ebene sind, wenn wir sowas aussprechen, dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, als Gesetzgeber, wenn ich sowas avisiere, kann ich es denn überhaupt überprüfen? Mhm. Mitnichten. Also da werden wir scheitern. Da können sie Gesetze schreiben, wie sie wollen. Es ist nicht kontrollierbar und deshalb stellt auch nicht wirklich ein Eingriff dar.
Also was ja in Großbritannien gerade passiert, was ich mit sehr viel Argwohn beobachte, ist, dass also die Gesetze eher den Überwachungsmaßnahmen, die man halt schon bislang gemacht hat, die ja sehr raumgreifend sind, angepasst werden und nicht, wie sich zum Beispiel vielleicht auch Edward Snowden das erhofft hat, dass er also publik macht, in welchem Ausmaß da überwacht wird, dass dann also eben gesagt wird, oh Mist, das war ja eigentlich gar nicht so gedacht und da müssen wir nachregulieren bei den Überwachungsgesetzen, sondern macht sozusagen genau andersrum, man versucht im Nachhinein zu legitimieren. Und das ist sowas, das macht mir schon Sorge, weil Großbritannien genauso ein Rechtsstaat ist, wie irgendwie Deutschland das natürlich auch ist. Und dann fragt man sich so, wann ist es so weit, dass das bei uns vielleicht passiert? Hast du solche Ängste nicht?
Was spricht denn dagegen, wenn man erkennt, oha, wir haben einen Schrittfehler begangen. Wir wollen versuchen, es in unserem System zu legitimieren. Ich glaube, die Sinnfrage ist, wollen wir es als Deutschland, als Europa, wollen wir unter der Prämisse dem Terror den Kampf anzusagen, nicht dem gemeinen Bürger, dem Terror den Kampf anzusagen, speziell zu den Grunddelikten Terrorismus pp, wollen wir diesbezüglich entsprechende Voraussetzungen schaffen. Ich glaube, das Gros meiner Bekannten, deiner Bekannten wird da gegebenenfalls ja sagen. Da tritt, glaube ich, aufgrund der doch als sehr, präsenten Gefährdung empfundenen Situationen aktuell dieses, oh, ich werde überwacht, zurück.
Also es gibt auch so ein paar konservative Stimmen, die dann sagen, also weil wir eh schon gebrandmarkt sind jetzt durch die Ereignisse, eben auch in Paris, dass unsere Freiheit ja eh schon nicht mehr so richtig vorhanden ist und jetzt haben wir halt die Wahl. Also entweder wir lassen uns jetzt darauf ein, mit dem Terror zu leben, oder wir sagen eben, okay, wir nehmen mehr Polizeipräsenz, unter Umständen auch Militärpräsenz und eben halt auch Überwachung in Kauf und dann entscheidet man sich doch lieber durch den kontrollierten Einsatz von Polizei, Militär oder eben auch Geheimdiensten. Das ist wahrscheinlich so das, was auch in die Richtung geht, was du meinst, oder?
Ich glaube, im Groben, ja. Also ich habe den Einstieg, ich habe hier gerade, fuhr gerade ein Auto vorbei, ich sitze im Auto. Den Einstieg habe ich nicht ganz mit. Aber ich halte es für eine logische Konsequenz. Also man sieht, man hat Lücken. Ich sehe es auch nicht als fraglich an, dass man so eine Art von Anschlag sich hätte eh nicht vorbereiten können. Mhm. Also ich glaube, da gibt es Mittel und Wege. Und wenn man dann eben auch Kreditkartenabrechnung, ich weiß nicht, wie die teiltief erhoben wird, also das entzieht sich meiner Kenntnis, aber wenn man dann personenorientiert, und das wäre immer mein Ansatz, sagt, für diese Fälle schaffe ich die und die Voraussetzungen und ich darf das, und weil ich es brauche für ein Nachvollziehen von Reisebewegungen, von Einkäufen, von Vorbereitungshandlungen, dann glaube ich, ist das der notwendige Schritt, den wir gehen müssen.
Okay. Fritze.
Und ganz deutlich trennen immer zwischen wir überwachen jeden und wir haben hier ein Problem mit dem Terrorismus und wollen dafür uns entsprechend aufstellen.
Alles klar. Fritze, vielen Dank, dass du angerufen hast.
Ei, hat Spaß gemacht.
Super. Mach's gut.
Okay.
Ciao. Ciao. Wir reden hier im Blue Moon darüber, wie Freiheit durch Überwachung funktionieren kann. Denn das, was gerade passiert im Nachhinein an die Terroranschläge in Paris und auch die geplanten Terroranschläge in Deutschland ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen und damit zum Teil eben auch die Überwachung, die Internetüberwachung und die Telekommunikationsüberwachung wieder verschärft wird. Auch die Überwachung unserer Grenzen wird wieder verschärft. Und ich möchte mit euch darüber diskutieren, ob wir damit wieder Freiheit herstellen können für uns, weil wir eben wieder sicherer werden und sicherer fühlen, oder ob das genau das Gegenteil der Fall ist. Wie frei fühlt ihr euch eigentlich mit genau diesen Maßnahmen? 0331 70 97 110. Nun ist die Nummer zu mir ins Studio und auch Christian aus Hoyerswerda hat angerufen. Hallo.
Ja, hallo.
Wie steht's denn mit dir? Fühlst du dich eigentlich noch frei angesichts der zum einen Terrorbedrohung und auf der anderen Seite der Überwachungsbedrohung?
Ja, gut, da müsste man jetzt so ein bisschen definieren, was denn Freiheit eigentlich genau ist. Ich selber fühle mich an sich schon frei in der Hinsicht, dass ich eigentlich im Großen und Ganzen das tun kann, was ich tun möchte. Aber ich denke, dass sich das langfristig ändern wird, wenn wir den Überwachungsstaat weiter ausbauen, weil es so mit den ganzen Datensammlungen leichter möglich sein wird, eben Leute zu kategorisieren, einzuteilen und auf Dauer dann halt irgendwelche Maßnahmen, irgendwas zu unternehmen, wenn es irgendjemand will.
Stichwort Rasterfahndung.
Ja, zum Beispiel. Oder da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Es gibt auch also richtig konkrete Dinge, wie zum Beispiel bei der letzten US-Präsidentschaftswahl hat, glaube ich, das Obama-Wahlkampfteam Daten von Google aufgekauft über Wähler, die sich noch unschlüssig sind, wen sie als nächsten Präsidenten haben wollen. Und dann wurden dann diese Leute gezielt bombardiert mit Werbung und das, was ich, und da konnten sie sich dann einen Vorteil erkaufen sozusagen gegenüber den anderen, weil sie die Leute schnell gefunden haben, die man gezielt ansprechen muss, um dann damit die dann eben Obama wählen. Und das kann, also das ist durchaus recht wahrscheinlich, dass das doch mit dazu beigetragen hat, dass dann eben der diese Wahl dann halt gewonnen hat. Mhm. Und sowas halte ich für brandgefährlich in einer Demokratie. Das war eben, also zum Beispiel möglich eben durch, dadurch, dass man Leute quasi erkennen konnte, die sich halt, was weiß ich, im Forum oder so geäußert haben, dass sie eben unschlüssig sind. Mhm. Und das war jetzt nur ein Beispiel, es gibt da ganz, ganz viele so Dinge, die man mit Big Data, nennt man das ja, machen kann. Und deswegen halte ich eben solche Datensammlungen für ziemlich gefährlich.
Was machen wir jetzt denn irgendwie damit? Weil gerade jetzt, ne, nach diesen Terroranschlägen ist das so wie der Hochkonjunktur, dass eben solche Gesetze auch gefordert werden und zum Teil auch umgesetzt werden. Siehst du da irgendeine Möglichkeit für dich persönlich dagegen vorzugehen?
Ja, ich fürchte, also wir sind ja in einer Demokratie, also das Einzige ist, dass wir immer eben genügend Leute davon überzeugt, dass das der falsche Weg ist und dann die dann eben die Leute dann wählen, die da dagegen arbeiten. Andere Möglichkeit sehe ich da jetzt eigentlich nicht.
Wie ist das so in deinem persönlichen Umfeld? Hast du da das Gefühl, du kannst deine Freunde, deine Familie davon überzeugen, dass das alles keine gute Idee ist?
Also es kommt ein bisschen darauf an. Also Leute, mit denen ich mich öfter unterhalte, da habe ich schon den Eindruck, dass man denen das so ein bisschen erklären kann und dass sie das dann auch irgendwie verstehen. Aber wenn man natürlich nur mal so ganz kurz mit jemandem redet, dann ist das schon schwierig, weil die meisten Leute haben schon Angst vor Terroranschlägen. Das ist ich natürlich im Grunde genommen, ich möchte auch nicht irgendwie Opfer eines Terroranschlags werden, ist das klar. Aber ich halte eben genau diese Maßnahmen, die da gemacht werden, eben eigentlich überhaupt nicht für den richtigen Weg. Die wirken da auch überhaupt nicht. Das ist jetzt immer wieder lese ich Artikel, in denen beschrieben wird, die diese ganzen Maßnahmen überhaupt nichts bringen in dieser Hinsicht. Also weil man sowas findet man nämlich genau nicht Terroristen oder die organisierte Kriminalität, weil die finden Wege, um das zu umgehen, wenn man da ein bisschen Aufwand reinsetzt, sondern was man halt mit diesen ganzen Maßnahmen hauptsächlich schafft, ist, dass man Daten über die Gesamtbevölkerung sammelt. Ach, da bin ich übrigens auch ganz anderer Meinung als der Vorredner, dass man diese Daten nicht auswerten kann. Also ich bin selber Informatiker und also es mag sein, dass man jetzt noch nicht die ganze Flut komplett auswerten kann, aber die Rechenleistung steigt brutal an, in unglaublicher Geschwindigkeit und es arbeiten wirklich Horden von Programmierern daran, an Analysemethoden, um da genau durchzukommen. Und gerade auch große Firmen wie Google und Facebook und so. Und natürlich die NSA, die arbeiten da dran, diesen ganzen Daten Herr zu werden. Und selbst wenn wir den Punkt jetzt noch nicht erreicht haben, wo das wirklich alles sofort komplett ausgewertet werden wird, werden wir diesen Punkt auf jeden Fall in den nächsten Jahren erreichen.
Und es ist natürlich auch sehr gruselig zu wissen, dass dann ein Algorithmus letztlich irgendwie diese Datenmengen durchsucht und dann entscheidet, okay, wen müssen wir uns jetzt hier eigentlich genauer anschauen?
Auf jeden Fall, das ist auch noch ein Thema. Das spielt zum Beispiel eine riesige Rolle bei der ganzen Drohnengeschichte, wo eben auf der Basis von Daten, von Metadaten, der irgendein US-Geheimdienstchef hat letztens zugegeben, dass sie eben auf Basis von Metadaten Leute töten mit Drohnen, ohne Gerichtsverfahren oder irgendwas. Also das ist, spielt schon wirklich eine Rolle. Was, und im Übrigen sind auch meiner Ansicht nach genau diese Dinge eigentlich die eigentliche Ursache für Terror hier. Also der Westen bombt in diesen Gebieten rum, wirft Staaten um, stürzt Regime, wenn das, und also das ist meiner Ansicht nach eher der Grund für Terrorismus als also ich meine, man müsste so gegen den Terrorismus vorgehen, indem man eben aufhört, sich da die ganze Zeit einmischen und die ganze Zeit Menschen umzubringen, die damit nichts zu tun haben. Mhm. Und das mich wundert das überhaupt nicht, dass die Leute da sauer werden, wenn man da, ich habe mal gelesen, in Pakistan haben die Menschen inzwischen Angst vor gutem Wetter, weil dann nämlich die Drohnen kommen und dann Leute umgebracht werden. Das sind anscheinend jetzt schon tausende von Drohnenmorden, die einfach so ohne irgendwelche Gerichtsverfahren oder irgendwas durchgeführt werden. Und dass den Leuten das nicht gefällt, das kann ich sehr gut verstehen.
Also ich habe auch den Eindruck, dass gerne eben solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, dazu eben ausgenutzt werden, zu sagen, ah, wir brauchen jetzt wieder noch dies und das und jenes und da nochmal irgendwie mehr Polizei und da nochmal mehr Überwachung und da am besten noch das Militär im Land und mein Gott. Und da wird so eine Situation irgendwie ausgenutzt, um eigentlich langfristig eine Wirkung zu erzielen. Und,
genau.
Ne, und man kann ja eben, und das ist auch so mein Eindruck, so viel an der Situation selber, dass ein Terroranschlag uns jetzt vielleicht hier auch treffen kann, erstmal damit nicht enden, dass ich anfange, wild Daten zu speichern, weil ich habe die Ursache ja gar nicht bekämpft, ja, sondern eigentlich ein Symptom.
Genau. Ganz genau. Das sieht man ja jetzt auch wieder, diese ganzen Maßnahmen, die sie bei uns jetzt fordern, die eben Vorratsdatenspeicherung und so, die gibt es in Frankreich schon länger und das hat diese Terroranschläge eben nicht behindert. Angeblich waren diese Attentäter wohl sogar schon bekannt in Behörden. Das hat doch nicht mal deshalb was genutzt, dass sie die aufhalten konnten. Also das ist auf jeden Fall der falsche Weg und sehr gefährlich meiner Ansicht nach, weil wir eben, also diese ganzen Daten, die werden zwar vielleicht eben jetzt noch nicht gegen uns verwendet, aber das kann sich ändern, wenn mal die Regierung ändert und sich ändert. Also sowas haben wir ja hier vor 80 Jahren auch schon mal erlebt und das, ich meine, jeder denkt, wir alle haben das aber nicht selber mitgemacht und wir denken uns immer, sowas kann nicht passieren. Aber wenn ich mir jetzt ansehe, die Regionalwahlen in Frankreich, wo jetzt die Front National gerade die Regionalwahlen gewonnen hat, das gibt mir schon sehr zu denken.
Und man weiß dann eben nicht, was mit den Daten, die heute gesammelt
ganz
werden,
genau,
vielleicht in ein paar Jahren passieren
ganz
wird.
Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Diese Daten verschwinden nicht wieder. Wenn ich heute irgendwie normalerweise, also so, wenn ich mit jemandem rede und jemandem irgendwas erzähle, dann weiß der in ein paar Wochen vielleicht noch, dass wir geredet haben, und aber der vergisst dann den Inhalt und sowas verschwindet dann sozusagen wieder. Aber alles, was eben gespeichert wird und ausgewertet werden kann später, das wird dann irgendwann auch gemacht. Okay. Und diese Daten stehen unter Umständen langfristig zur Verfügung. Ich meine, die Vorratsdatenspeicherung, die soll jetzt nur 6 Monate sein, aber, drei Monate, glaube ich. Aber die NSA zum Beispiel hält sich an sowas nicht, die sammeln Daten so viel sie können. Die bauen gerade wieder riesige neue Rechenzentren in den USA, die im J-Byte-Bereich Daten speichern können, habe ich gelesen. Also das sind so unvorstellbare große Datenberge, die die anhäufen. Also da bin ich auf jeden Fall doch ein sehr starker Gegner von diesen.
Okay, also nichts mit Freiheit durch Überwachung.
Ganz genau.
Okay, Christian, danke, dass du angerufen hast.
Ja, gerne.
Mach's gut.
Okay, tschüss.
Ciao. Und genau das ist eben auch das Thema Freiheit durch Überwachung. Ich möchte mit euch hier in diesem Blue Moon diskutieren, ob durch mehr Überwachung unsere Freiheit nach den Terroranschlägen wiederhergestellt werden kann oder ob genau das Gegenteil der Fall ist. Ihr könnt mitdiskutieren noch bis 0 Uhr. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir. Und ich freue mich auch, wenn mal ein paar Mädels anrufen. Bislang waren nur Jungs hier. Und Matze, glaube ich, ist auch ein Junge aus Cottbus. Hi.
Ja. Ja, ist auch Ena. Grüß
Hallo.
Dich. Ich bin ein bisschen krank, also nicht wundern, wo ich ein bisschen komisch klinge vielleicht.
Ach du, alles gut.
Okay, ja. Willst du erst loslegen oder soll ich loslegen?
Leg mal los, wie stehst denn du dazu? Können wir Freiheit wiederherstellen durch mehr Überwachung?
Nee, weil ich bin der Meinung, das ist voneinander abgekoppelt. Also Überwachung schließt Freiheit aus und Freiheit schließt Überwachung aus. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das beides so Hand in Hand gehen kann. Funktioniert
ja
meinetwegen nicht.
Also es gibt einige Politiker, die das ganz anders sehen. Die dann sagen,
ja,
Mensch, wir brauchen das unbedingt, denn Sicherheit kann es nicht geben, wenn wir auch ein bisschen überwachen. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann sind wir auch alle wieder ein bisschen freier, weil dann sind wir ja sicher vom Terrorismus.
Nee, also ich verstehe die Politiker in der Hinsicht, dass sie inzwischen eingesehen haben, und das müssen wir, glaube ich, also viele denken immer, die Politiker glauben noch, sie könnten das damit verhindern, also damit sowas passiert, aber wenn ich mir so in Talkshows reinziehe, was der Politiker zu dem Sicherheitsexperten sagt, also der Sicherheitsexperte sagt zum Beispiel, nee, das bringt ja nichts, wir können ja damit keinen Terroranschlag verhindern. Da sagt der Politiker aber, wir können sie im Nachhinein dann aber dadurch aufklären. Also die meisten Politiker argumentieren inzwischen mit der Vorratsdatenspeicherung so nicht, dass es darum geht, den Terroranschlag zu verhindern, weil der ist meistens nicht zu verhindern, weil, wie viele schon sagten, das wird dann über 10 Wege gemacht, meistens über persönliche Gespräche und über irgendwelche Grußwörter, morgen treffen wir uns an der dritten Eiche mit dem Blumentopf, linke Taus, da kommst du ja mit der Rasterfahndung gar nicht drauf. Also kein Terrorist wird eine E-Mail schreiben, ey, lass uns mal morgen bitte das Kaufland in der Luft jagen, Ecke 32. Straße, das wird ja keiner schreiben. Die tun sich ja auch ordentlich unterhalten, so dass es nicht auffällt. Die treffen sich persönlich oder so. Da gibt es ja keine Ahnung. Aber man erhofft sich halt, zumindest die Politiker erhoffen sich dann im Nachhinein durch Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel denen auf die Schliche zu kommen, wobei ich also sozusagen, ja, okay, der hat sich in die Luft gesprengt, jetzt haben wir rausgekriegt, wer das ist, und jetzt überprüfen wir mal den sein Handy, weil der hat ein Handy, und jetzt überprüfen wir mal den sein Computer, weil wir haben inzwischen rausgekriegt, wo der wohnt, und dann erhoffen sie sich quasi dadurch, im Nachhinein ranzukommen, mit wem hat der alle telefoniert, bla bla, und dann wird den Leuten auf den Leib gerückt. Ich hoffe nicht, aber nicht, dass wir jemals in so eine Situation geraten, wie diese Rasterfahndung. Also wirklich dieses Ding, dass ein Mensch im Internet zum Beispiel, bloß weil er sich eigentlich für eine Doktorarbeit vorbereitet, ISIS, NSA, Fundamentalismus, hast du nicht gesehen, mehrfach in seinen Rechner an einem Tag eingibt und auf einmal steht da der BND bei ihm vor der Tür, weil er halt gewisse kritische Wörter zu oft in seinen Rechner eingegeben hat.
Es gibt ja so Fälle schon.
Ja, und so eine Fälle hat es ja bereits gegeben. Das ist tatsächlich, die ARD hat mal einen Bengel interviewt, der hat sich tierisch über Rammstein aufgeregt und hat dann auf Facebook gepostet, so unter seinen Kumpels, ey, jetzt lasst uns mal zusammenrotten und dann nach Rammstein gehen. Mhm. Und da stand dann tatsächlich der BND vor der Türe und hat den sein Haus durchsucht.
Aber da kann man natürlich trotzdem die Frage stellen, ist das nicht vielleicht auch gut, dass da eben so reagiert wird, weil man weiß ja eben nicht genau, was steckt jetzt genau dahinter, und wenn letztlich damit verhindert werden kann, dass irgendein Menschenleben hier gefährdet wird, dann ist das vielleicht auch eine gute Maßnahme.
Ja, kann man so und so sehen. Aber wie ich ja bereits sagte, ich glaube nicht, dass Menschen, die wirklich einen terroristischen Anschlag planen, das so vorher publik machen. Und ich, wie gesagt, und wenn jemand sich, wie gesagt, bloß auf seine Doktorarbeit vorbereiten will und die paar Wörter ein bisschen zu oft eingegeben hat und auf einmal kommt da einer und der zerlegt dir deine komplette Bude, würde dich für einen Terroristen halten, obwohl du ein völlig unbescholtener Bürger bist, sag jetzt mal was, und dann fühle ich mich in meiner Sicherheit bzw. in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich darauf achten muss, was ich im Internet verlauten lasse bzw. welche Suchwörter ich bei Google eingebe.
Ist das was, wo du jetzt schon drauf achtest?
Nö, eigentlich nicht. Nö, mache ich nicht.
Aber also zum Beispiel eine Vorratsdatenspeicherung haben wir ja jetzt schon wieder.
Ja, aber die speichert ja jetzt im Endeffekt nur die Nummern ab etc. Also was man so, wen man angerufen hat, SMS.
Aber wir wissen doch auch, dass die Geheimdienste mitgucken, was wir so zum Teil auch in unsere Browserzeile eingeben.
Soweit wie ich das mitgekriegt habe, nutzen die das aber nicht. Also die haben ja erstes Jahr nicht genug Leute. Vielleicht haben sie maximal die Algorithmen, um da durchzugehen und dann irgendwelchen Leuten, wie gesagt, auf die Schlicht kommen, die da ein paar rote Wörter zu oft eingeben. Aber ansonsten wird sowas ja meist erst nach einem Anschlag herangezogen. Und wo wir wieder beim Thema sind, dass Vorratsdatenspeicherung uns nicht vor dem terroristischen Anschlag rettet, sondern erst maximal uns helfen kann,
bei der Aufklärung
nach dem terroristischen Anschlag vielleicht noch 2-3 Leuten auf die Schliche zu kommen. Aber es gibt eine Sache, wo ich echt dafür bin.
Na?
Und das sind Kameras.
Was? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Doch,
Matze, warum?
Ganz einfach. Erstens mal, ich sehe gar nicht so schlecht aus, also können Sie mich alle aufnehmen.
Ja.
Zweitens sind durch Kameras schon extrem viele Fälle aufgeklärt worden. Noch mehr als durch Vorratsdatenspeicherung. Ich möchte dir bloß das Beispiel geben mit dem kleinen Migrantenjungen, der da vor dem Lageso geklaut worden ist. Von dem Schänder da.
Mhm.
Dem sind sie erst durch die Kamera auf die Schliche gekommen, wo sie den Typen zusammen mit dem kleinen Jungen haben abmarschieren sehen. Mit dem Teddy in der Hand.
Okay.
Und dann haben sie das Bild von dem Bengel, also von dem Typen, um die Welt gehen lassen, also in alle Zeitungen abdrucken lassen. Und nachdem die Eltern von dem Jungen 5-mal das Bild gesehen haben, haben sie den Jungen bei der Polizei verpetzt. Mhm. Da haben sie gesagt, das ist unser Sohn. Mhm. Und so kamen sie ihm auf die Schlüche und schlussendlich kam auch darauf raus, dass dann er ja auch verantwortlich war für den Tod eines anderen, ich glaube, deutschen Jungs.
Okay, aber da können wir jetzt sagen, das haben wir ja an vielen Stellen so, vielleicht reicht es dann auch so, wie es ist.
Womöglich, aber wie war das bei denen jetzt in Paris? Wie kamen die denen auf die Schliche? Ich glaube, denen kamen sie ja auch nicht auf die Schliche, weil ja entweder die, weil sie ja da keine Kameraaufnahmen hatten, soweit ich weiß.
Da gab es auch irgendwelche geheimdienstlichen Absprachen. Was da genau passiert ist, das weiß man ja bis heute nicht so richtig.
Ja.
Matze, ich muss jetzt leider hier in die Nachrichten gehen. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast.
Ja, danke.
Jo, mach's gut.
Dass du mir zugehört hast. Gut, tschüssi.
Ciao.
Fritz.
Blue Moon. Mit Theresa Sickert und mit euch. Wir reden heute über Freiheit durch Überwachung. Das ist das Thema in diesem Blue Moon. Denn jetzt ist der Terror in Europa ja wieder ein bisschen präsenter in unseren Köpfen. Und auch die Politik hat natürlich nachgezogen und hat gesagt, oh, jetzt müssen wir aber die Überwachungsgesetze hier mal wieder verschärfen, denn wir müssen ja den Terror bekämpfen. Das hat in der Vergangenheit zumindest immer für viel Kritik gesorgt. Aber vielleicht ist es an der Zeit, da jetzt mittlerweile ja auch mal umzudenken. Was meint ihr? 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir. Und auch Roman, 28, aus Mitte hat angerufen. Hi.
Hallo Theresa, einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen.
Ja.
Freiheit durch Überwachung. Was sagst du? Funktioniert das?
Ach na ja, ich fand, du hast gerade auch so einen ganz schönen Satz gesagt hier in der Anmoderation. Meinst du nämlich, naja, es gab diese Anschläge und natürlich haben dann die Politiker dann nachgelegt und haben dann gleich wieder Überwachungsmaßnahmen gefordert. Und ich finde das eigentlich gar nicht so unbedingt natürlich. Ich habe nämlich jetzt gerade, als ich das gehört habe, und ich fand auch meine Vorredner so interessant, ich habe so einen Artikel rausgesucht hier aus dem Stern, und zwar ist der von 2011, mhm, als es diese Anschläge von dem Breivik in Norwegen gab. Und ich weiß nicht, ob du dich so erinnerst, wie so damals so der Konsens war eigentlich, wie so darauf reagiert wurde auf diese Anschläge. Hast du da noch eine Vorstellung?
Oh, du, ehrlich gesagt, bei Breivik gar nicht mehr so. Ja. Also ich kann dir auch nicht sagen, wie heute die Gesetzeslage in Norwegen ist, aber du wirst mich bestimmt gleich aufklären.
Ja, genau. Ich habe nämlich jetzt rausgesucht, der Ministerpräsident in Norwegen, das war der Jens Stoltenberg damals, und der hat relativ schnell, nachdem es diese Anschläge gab, hat er eine Rede an die Nation gehalten, und ich lese jetzt einfach mal vor hier aus diesem Stern-Artikel. Und zwar sagt er, wenn ein Mensch so viel Hass in sich tragen kann, können wir alle zusammen viel mehr Liebe zeigen. Dann steht hier, Stoltenberg sagt, dass er stolz sei, in einem Land zu wohnen, das die Kraft hat, in einer solch schweren Zeit zusammenzustehen. Wir sind ein kleines Land, aber wir sind ein stolzes Volk. Wir sind entrüstet über das, was uns getroffen hat, aber wir werden nie unsere Werte aufgeben. Unsere Antwort wird mehr Demokratie sein, mehr Offenheit und mehr Menschlichkeit, aber nie Naivität.
Da möchte ich gerne kurz applaudieren. Ja, das ist doch eigentlich schön, oder?
Das ist wunderbar, und man muss es natürlich auf den Kontext sehen, zu dem so wie reagiert jetzt François Hollande auf die Anschläge, wo er sagt so, nein, wir werden die alle ausradieren, und also Norwegen hat seitdem kein Problem mehr gehabt, ja, also und hat auch davor eigentlich kein großes Problem gehabt, und deswegen finde ich es eigentlich so gut, dass er so menschlich, so auch mal so einen menschlichen Ton da treffen kann und sagen, nein, wir schränken uns nicht weiter ein, wir wollen uns dem nicht geschlagen geben, weil man, also ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, dann gibt man denen eigentlich den Sieg in die Hand. Das ist ja das, was so das zu erreichen ist.
Genau, sie wollen ja, also oder die Terroristen wollen ja, dass wir unsere freiheitlichen Werte hier erschüttert sehen. Und in dem Moment, wo wir ja eben uns wieder abschotten, indem wir anfangen sozusagen auch uns selbst zu überwachen, geben wir ja einen Teil eben dieser Werte, die wir eigentlich haben, für die wir in Europa stehen, ja auf, ne?
Ja, das finde ich eigentlich eine völlig legitime Argumentation, ja, richtig. Also ich meine, und als ob wir ein Problem hätten mit Terrorismus, jetzt muss ich mal sagen, ja. Also man kann jetzt natürlich Gesetze fordern und sagen, wir brauchen irgendwie mehr Überwachung, weil das jetzt irgendwie ein Thema ist. Aber ich sag mal, wer von den Politikern steht auf und sagt, wir brauchen hier mal ein Gesetz und mehr Gelder gegen multiresistente Keime in Krankenhäusern. Mhm. Ja, also wenn wir einfach mal überlegen, was wir für ein Problem haben in Europa, und jemand muss sich entscheiden, ist es Terrorismus oder multiresistente Keime, ganz ehrlich, das ist relativ klar. Mhm.
Also sozusagen, was du sagen willst, ist eigentlich, die Bedrohung durch andere Dinge sind häufig viel, viel größer, zahlenmäßig.
Natürlich.
Aber ne, Terrorismus macht ein bisschen mehr was her.
Und der Preis ist natürlich sehr hoch.
Ja. Ja, kriegt man vielleicht auch besser ein Gesetz durch, weil es bedrohlicher ist.
Ja, vielleicht. Aber natürlich so, was sind das für Gesetze, die man da schafft? Also ich finde, man muss sich ja auch immer klar darüber sein, was man erreichen kann. Man gibt irgendwie ein bisschen Freiheit her, man kann sich nicht mehr so offen bewegen, man muss aufpassen, was man sagt und man will sich ja damit was kaufen. Man möchte ja davon für einen Effekt bekommen. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz problematisches Thema eigentlich, weil diese Anschläge ja eigentlich nichts sind, was man mit Überwachung verhindern kann. Also jetzt sogar in Paris, die Leute haben ja tatsächlich einfach mit SMS kommuniziert. Man hätte das einfach kriegen können. Man muss da jetzt nicht kommen und sagen, wir müssen Verschlüsselung verhindern und so. Sondern man muss einfach Polizeiarbeit machen an den Leuten, die man für sehr gefährlich hält. Das ist also schon eigentlich ein ganz, ganz einfach und ganz, ganz altes Prinzip, denke ich.
Roman, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und die norwegische Liebe nochmal in diese Diskussion mit reingebracht hast.
Vielen Dank, Therese.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Schönen Abend.
Tschüss. Ciao. Wir reden nach wie vor über Freiheit durch Überwachung und auch der Jan33 aus Zehlendorf ist mit von der Partie. Hi.
Ja, hi, grüß dich.
Wie siehst du denn das Ganze? Glaubst du, wir brauchen jetzt schärfere Gesetze, damit wir uns auch wieder sicher fühlen können oder sicher sind? Oder bist du eher ein Gegner der Sache?
Also ich bin grundsätzlich ein Gegner von schärferen Gesetzen und das gründet sich auch auf einer wichtigen Beobachtung, die ich auch in den letzten 5 bis 10 Jahren machen konnte. Und zwar, die Politiker haben ja, um mal ein Beispiel zu nennen, 2013 das Telekommunikationsgesetz geändert. Das haben sie heimlich still und leise gemacht. Das wurde gar nicht groß thematisiert, sondern da wurde einfach beschlossen, dass auch ohne richterlichen Beschluss bestimmte Daten wie E-Mail, Passwörter und PINs und PUCs von Handys und so weiter herausgegeben werden dürfen, wenn die betreffenden Behörden, und das ist nicht nur die Polizei, sondern eben auch Geheimdienste, Nachrichtendienst und so weiter, dass sie das haben können. Und jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung wurde argumentiert beispielsweise, dass sie sagen, naja gut, wir beschränken uns nur auf schwere Straftaten, nicht laut § 100 Strafprozessordnung. Mm, mm. Und das beweist eigentlich schon, dass wenn man das jetzt summa summarum nimmt und als drittes jetzt noch die Absicht, dem Verfassungsschutz noch mehr Rechte bezüglich der Speicherung von Daten und Auswertung von Daten, um beispielsweise Beziehungen zwischen Personen mit Programmen aufspielen zu lassen, wenn man das jetzt noch dazu nimmt, dann beweist das doch eigentlich, dass der Terrorismus allein gar nicht der Grund sein kann, sondern es geht aus meiner Sicht darum, mehr oder weniger den Bürger gefügig zu machen. Ich meine, man kann ja auch in allen Enden in der Gesellschaft beobachten, dass dieses Sammeln von Daten und dass dieses bewusste Propagieren der nicht vorhandenen Privatsphäre auch als Wirtschaftsziel, dass das irgendwo abgesichert werden soll. Und wenn man das zusammennimmt, beispielsweise mit diesem Effekt, dass die Bürger, die beispielsweise noch 1986 gegen die Volkszählung massiv protestiert haben, da war ich ja noch relativ klein, aber damals wurde meines Wissens das total abgelehnt und es gingen da 100.000 von Menschen auf die Straße und heute sagt kaum einer was dagegen. Es wird zwar diskutiert, aber es ist nicht so, dass nun wie beispielsweise in der damaligen Zeit die Leute wirklich massiv vor dem Bundestag stehen und sagen, ja, wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung, wir wollen keine verschärfende Überwachungsgesetze. Das beweist doch schon, dass der Staat doch eigentlich irgendwo schon einen Teil dieses Ziels erreicht hat, nämlich die Leute angepasst hat zu machen, dass die Bürger einfach sagen, naja, ich traue mich schon irgendwo nicht mehr, bestimmte Dinge politisch zu äußern, meinetwegen auf Facebook oder über dem Handy oder irgendwas, dass man sagt, ich überlege mir, was ich jetzt sage. Das hat ja auch einer meiner Vorredner schon gesagt. Mhm. Und das ist eigentlich ganz, ganz schlimm. Und ein dritter Aspekt kommt noch dazu, dass die Unschuldsvermutung, die ja in unserem Rechtssystem eigentlich maßgebend ist, dass man sagt, also eine Behörde, die muss beweisen, dass einer unschuldig ist und muss dann, wie mein Vorredner auch eben sagte,
nee, dass einer schuldig ist. Aber erstmal ist jeder sozusagen unschuldig.
Ja, Entschuldigung, freudscher Versprecher. dass die Behörde eben beweisen muss, dass einer schuldig ist, dass das nicht mehr greift, sondern dass heute grundsätzlich jeder verdächtig ist, der sich beispielsweise mit dem Handy nur am falschen Ort aufhält, siehe Bewegungsprofil, Stichwort, oder der beispielsweise durch Zufall eine IP-Adresse von der Seite aufruft, von der er gar nicht weiß, dass die meinetwegen mit kriminellen Inhalten verbunden ist. Und der landet dann automatisch in einem Fahndungsraster und muss letztendlich sich beweisen, beziehungsweise beweisen, dass er unschuldig ist, indem er denen eine plausible Erklärung dafür liefert, ja, dass er beispielsweise da nicht irgendwie aktiv geworden ist in bestimmten Bereichen. Und das ist doch sehr gefährlich. Das ist auch aus meiner Sicht, glaube ich, einer der Gründe, warum das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir kippen die Vorratsdatenspeicherung, weil sie eben genau da ansetzt, weil sie eben dieses Rechtsprinzip auf den Kopf stellt. Und ich glaube auch nicht, dass die neue Vorratsdatenspeicherung hinsichtlich dieser Aspekte Bestand haben wird. Ne?
Und ich finde das sehr bedenklich, ehrlich gesagt, dass wir jetzt häufiger als in der Vergangenheit, so zumindest mein Eindruck, auch Gerichte brauchen, damit sie solche Gesetze wieder korrigieren, die unsere Grundrechte angreifen. Ja, und dass so gang und gäbe geworden ist, dass solche Gesetze überhaupt verabschiedet werden, in der Hoffnung, wird schon irgendwie durchgehen. Ja, und das ist eine Tendenz, die finde ich persönlich sehr bedenklich.
Ja, das ist auch sehr bedenklich, weil es auch neue Begehrlichkeiten weckt. Das sagte ja auch unser erster Redner, also ich höre die Sendung von Anfang an schon, der hat gesagt, dass eben eine Stufe der Überwachung akzeptiert wird und dann werden die Bürger auf die nächste Stufe der Überwachung vorbereitet und irgendwann gibt es die totale Kontrolle. Und das hat ja der Informatiker auch eben gesagt, es gibt mittlerweile schon genügend Speicherpotenzial und auch meines Wissens zumindest bei der NSA, sage ich mal, laut Snowden-Bericht genügend Personal, um das alles auszuwerten. Und das ist einfach ein Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen, dass wirklich die ganze Welt und jedes Telefonat, jede SMS, jede Internetseite und so weiter ausgewertet wird, ob da nicht irgendwo ein Ansatz zu finden ist, um eine kriminelle Handlung verhindern zu können. Und gerade, was ich vorhin sagte, mit 2013, mit der Umgestaltung des Telekommunikationsgesetzes, dass eben auch schon bei geringen Straftaten diese Maßnahmen greifen sollen, bei Ordnungswidrigkeiten, das kann man nachlesen in dem entsprechenden Gesetzestext, das beweist doch, dass es gar nicht so sehr um den Terrorismus geht. Es geht darum, ein Sicherheitsbewusstsein zu schaffen, das dermaßen übersteigert ist, dass es eben diese Freiheit total blockiert.
Und wir eben alle schöne, konforme Bürger werden.
Richtig, dass es ein Standard-Level gibt, die eben total konformistisch denken und dass dieses Kreative, dieses Unangepasste, was wir bereits also noch in den 90ern hatten, das ist total weg. Wenn du mal an die Uni gehen würdest und guck dir heute die Studenten an.
Die sind alle ganz brav.
Die sind brav, die machen nichts. Ich meine, ich habe auch ein Studium hinter mir an der FU, die machen nichts. Und wir haben damals noch gestreikt, wo der Asbestskandal war, wo es um irgendwelche politischen Fragen ging und so weiter oder irgendwas. Da haben wir was gemacht. Heute sagen die machen nichts. Die trauen sich auch gar nicht mehr irgendwas zu sagen.
Genau, ich glaube, das ist aber eben auch der Punkt. Gar nicht, weil sie uninteressiert sind, sondern mein Eindruck ist eben, weil sie häufig Angst haben, dass sie sich damit Chancen verbauen für ihre Zukunft.
Ja, richtig. Ich habe das auch in meinem Freundeskreis, da gibt es Leute, die sind Lehrer und so weiter. Das ist ja ein Beruf, der ja nun anstrebt, gewisse Sicherheiten zu haben. Das ist bekannt, das gibt auch Studien drüber und auch die natürlich vom Staat dann verbeamtet werden, ist jetzt nicht hier in Berlin, da wird nicht verbeamtet, aber in einem anderen Bundesland und der sagt immer, ja, wir müssen das machen und der ist auch total meiner Meinung, aber wenn ich jetzt dem sagen würde, komm mit nach Berlin, wir gehen jetzt auf eine Demo gegen die Überwachung oder gegen die Vorratsdatenspeicherung, dann sagt er, nee, das kann ich mir nicht erlauben, wenn ich da gesehen werde, das könnte mich meinen Job kosten, dass wenn das mein Vorgesetzter an der Schule mitkriegt und so weiter, dass ich da bei der Piratenpartei jetzt mitmache, also das würde gar nicht gehen, das ist schlimm, das ist ganz schlimm, weil es eben auch letztendlich schon ein Zeichen dafür ist, dass die Demokratie schon eingeschränkt wird. Sie ist vielleicht noch nicht total, wir haben keinen totalen Überwachungsstaat.
Aber wir fangen an, uns da selbst zu zensieren.
Ja, wir fangen an, uns selbst zu zensieren und das sieht man auch bei anderen Sachen, auch wenn man die Politiker und bestimmte andere Gesetze anguckt. Beispielsweise, stell dir mal heute vor, dass im Tiergarten der Zug der Liebe mit nackten Oberkörpern und barbusigen Mädels langspaziert. In den 90ern hat kein Mensch mehr ein Wort drüber verloren. Heutzutage würden garantiert irgendwelche nach einem Gesetz rufen, ja, das muss eingeschränkt werden, die Leute müssen sich wieder brav anziehen, das geht nicht und das ist alles zu spontan, das ist mit Sicherheit so. Das kann man an sehr vielen Sachen beobachten und das zeigt irgendwo diesen Trend zum Konformismus, zur Angepasstheit und das hängt eben auch mit dieser Überwachung zusammen und es ist ein Teufelskreis, das bedingt sich gegenseitig. Die Überwachung fördert das eine und das andere ist eben auch schon eine Konsequenz dann. Ne? Also es ist sehr, sehr gefährlich. Eine Misstrauenskultur wird geschaffen, nicht? Und das ist ganz problematisch.
Jan, vielen, vielen Dank für diese Meinung. Ich habe leider noch, was heißt leider oder Gott sei Dank, ich habe noch ein paar Leute, die auch noch warten und gern was sagen wollen. Aber vielen Dank, dass du angerufen hast.
Ja, sehr gerne, ne? Ich höre weiter zu, ne?
Ja, bis mach's dann, gut. Ne? Ciao. Denn auch der Frank, 34 aus Panketal, der ist noch da. Hi.
Schönen guten Abend.
Was sagst du denn? Glaubst du, wir brauchen mehr Überwachung, damit wir wieder sicherer sind? Ja.
Ja.
Okay. Warum?
Warum? Das, was wir haben, reicht ja anscheinend noch nicht, wa? Die haben ja in Frankreich ihre Vorratsdatenspeicherung, konnten das aber nicht verhindern. Der Vorredner, der Jan eben meinte, er hat Angst vor der totalen Kontrolle. Ich meine, wenn die totale Kontrolle da ist, dann nehmen wir doch alle sowas von sicher. Und die Gefahr ist einfach groß.
Aber man kann ja schon auch berechtigterweise sagen, gibt ja die Vorratsdatenspeicherung auch schon länger in Frankreich zum Beispiel und es hat ja eben nichts gebracht.
Ja,
also warum soll man es denn?
Weil es noch zu wenig ist. Das Problem ist, guck mal, so eine Terroristen, die bauen ja ihre Bomben meistens zu Hause, ne, wo sie keiner sieht.
Mhm.
Mit einer ordentlichen Wohnraumüberwachung.
Also, aber kannst du dir das selber vorstellen? Also bei dir im Wohnzimmer hängt jetzt auch eine Kamera.
Leider noch nicht.
Aber würdest du das ernsthaft gut finden, wenn du weißt, also die ganze Zeit würde dich jemand beobachten und schauen, was du so tust? Also auch wenn du gerade...
Das ist doch irrelevant, ob ich das gut finden würde.
Naja, in der Demokratie geht es schon darum, was auch die Bürger gut finden. Du bist ja einer davon.
Aber um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bewahren, müssen wir doch die freiheitlich-demokratische Grundordnung einschränken.
Also das widerspricht sich doch.
Das widerspricht sich nicht. Ich habe mir gerade noch mal so ein Standardwerk zum Überwachungsstaat angeguckt. Von einem gewissen Georg Orwell. 1984 heißt es.
Den George Orwell meinst du?
Und da, ich lese mal ganz kurz vor. Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Ich glaube, das ist die Welt, auf die wir langsam zusteuern. Ob ich das gut finde oder schlecht, ist, glaube ich, irrelevant. Anscheinend brauchen wir das. Wurde uns ja immer gesagt, wir brauchen das. Und ich meine, ich kann doch den de Maizière und wie sie alle heißen, den kann ich doch nicht einfach pauschal misstrauen. Die sind doch viel schlauer und klüger als ich. Die wissen doch, was gut für mich ist.
Ach, ich weiß nicht. Warum weiß jetzt ein einzelner Mensch, nur weil er jetzt Minister ist, vielleicht mehr als jemand anders?
Weil wir haben doch den Einblick ja nicht. Und guck mal, wir müssen den ganzen Tag arbeiten gehen und können uns die Akten nicht angucken. Und die wissen schon, was gut für uns ist.
Also du fühlst dich dann in dem Moment, wo also auch jemand anders diese Verantwortung übernimmt und sagt, ich schaue jetzt mir eben an, was in den Geheimdienstakten von XY steht und dann treffe ich eine Entscheidung. Dann bist du da auch dabei und sagst, da gebe ich die Verantwortung. Das ist total okay, weil dann fühle ich mich auch sicher.
Ansonsten bin ich nur beunruhigt, natürlich.
Und kannst du dir auch vorstellen, also dass wir auch in Deutschland eben noch verschärftere Gesetze haben? Also was weiß ich, ich finde das Beispiel... Also du glaubst auch, dass das alles kommen wird?
Es wird kommen. Lass es vielleicht noch 10 Jahre sein oder sowas. Oder ja, in 10 Jahren, glaube ich, da werden die Ersten fordern, wenn wir sie nicht schon haben. Wir brauchen mehr Drohnen in den Innenstädten, um die Junkies zu bekämpfen und dergleichen.
Es gab heute gerade von der SPD einen Vorschlag, doch Terrorverdächtige auch mit Drohnen eben zu verfolgen.
Ja.
Um dann eben die ganze Zeit aufzeichnen zu können, was die eben so machen.
Ja, super. Genau, das... brauchen wir anscheinend, ja.
Bislang ist das aber gesetzlich gar nicht möglich.
Dann muss man die Gesetze halt ändern. Wie gesagt, man muss die freiheitlich-demokratische Grundordnung einschränken, um sie zu schützen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, ob das irgendwie hinhaut.
Das ist nicht die Welt, in der du leben möchtest, ne?
Nö, also ich würde da nicht so gerne leben wollen. Also ich möchte mich auch gerne irgendwie frei bewegen.
Ja, aber du könntest doch dann schön sicher sein.
Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt sicherer wäre. Also ich glaube halt daran, dass, weil bislang nichts dergleichen verhindert werden konnte durch mehr Überwachung, dass ich deswegen
das
danach...
Das wissen wir doch gar nicht.
Ach doch, da gibt es schon ein paar Studien zu, Frank.
Ach, ja, das ist alles, das kommt von Leuten, die was verbergen wollen, bestimmt.
Also selbst der amerikanische Kongress musste zugeben, leider Gottes, dass es stimmt, dass das alles nichts gebracht hat. Und das finde ich ja schon auch sehr bezeichnend.
Und, ja, wie gesagt, weil es wahrscheinlich zu wenig noch war.
Mhm.
Wahrscheinlich war es noch zu wenig.
Fühlst du dich dann im Moment unsicher, dass du eben der Meinung bist, wir bräuchten auf jeden Fall noch mehr Überwachung?
Ja, ich traue mich kaum noch aus dem Haus, weil ich Angst habe vor den ganzen pädophilen Islamisten, die da draußen rumrennen und mich erschießen wollen. Und auch Briefe mache ich gar nicht mehr auf, weil das könnte ja eine Bombe drin sein.
Das passiert aber natürlich in den allerseltensten Fällen, dass genau sowas eben passiert.
Ja, aber wenn es denn doch passiert.
dann kannst du...
Was ist denn mit unserem super Grundrecht auf Sicherheit?
Aber das kannst du ja tatsächlich eben nicht verhindern. Es wird immer, weil Menschen auch fehlbar sind und auch Menschen machen Maschinen und auch Maschinen sind fehlbar, es wird immer irgendwo auch mal ein Fehler möglich sein, dass Dinge passieren, die man selber nicht wünscht und die man selber nicht möchte. Das kann auch sowas Schlimmes sein wie ein Terroranschlag.
Ja, und aber wir können die Wahrscheinlichkeit senken.
Und dann würdest
sind du beim nächsten Terroranschlag eben nicht über 100 Leute, sondern nur 99. Und dann ist doch schon jedes gerettete Leben ist doch, muss doch das wert sein, oder?
Okay. Ich finde, es ist eine durchaus legitime Meinung zu sagen, wenn sich nur ein Leben damit retten lässt, dann ist das so.
Ja.
Okay. Frank. Dann, also ich wünsche dir ehrlich gesagt sehr, dass du nicht bei jedem Brief Angst haben musst. Ich glaube, dass du es nämlich auch wirklich nicht haben musst, den zu öffnen.
Doch, ich bin da. Gut.
Ja. Okay, Frank. Okay. Alles klar. Danke für deinen Anruf.
Schönen Abend noch.
Mach's gut. Ciao. Und ich habe auch noch den Tobias bei mir aus Friedland. Hi.
Hallo.
Hallihallo. Wie steht's denn bei dir? Geht's dir ähnlich wie dem Frank, dass du sagst, ich finde, eigentlich brauchen wir noch mehr Überwachung, ich fühle mich total unsicher, gerade in Deutschland? Oder sagst du, nee, ich habe nicht so viel Angst vor Terror, ich brauche den ganzen Überwachungskram nicht?
Also ich sag nee dazu.
Warum sagst du nee?
Weil ich sag mal, wir machen uns sehr viel Angst damit und ja, also wir machen mehr Panik, wie es...
Tobias, bist du noch da?
Na klar.
Ah, irgendwie hat man dich gerade nicht gehört. Ich fand es gerade sehr erschreckend, dass Frank tatsächlich so eine Angst hat, dass ihm da was passiert. Und ich glaube, dass das eher mit einer Panikmache zusammenhängt, die vielleicht auch medial geschürt wird und auch eben durch Politiker geschürt wird, die sagen, wir sind hier eben akut bedroht und wir brauchen schärfere Gesetze. Was meinst du?
Das sehe ich genauso.
Was machen wir jetzt damit?
Naja, die Gesetze ändern.
Und was heißt ändern?
Na, wir gehen im Bundestag.
Okay, du wirst Politiker.
Na, das glaube ich nicht. Ja, du.
Na, mal schauen. Ich bleibe erstmal noch eine Weile im Radio. Okay, Tobias, aber ich nehme mit, dir wäre es eigentlich auch lieber, wir fangen nicht an, noch die Leute weiter auszuspitzeln und ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern wir wollen bei unserer Freiheit bleiben, so wie sie ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
Ich sage sogar noch ein bisschen besser, weil das geht ja nicht. Also überall Kameras, also würde ich mich auch gar nicht mehr wohlfühlen.
Mm, absolut. Okay, Tobias, dann auch vielen Dank, dass du angerufen hast. Der Blue Moon ist leider schon wieder hier fast vorbei.
Ja, ist kein Problem.
Alles klar, mach's gut.
Gut, ciao.
Ciao. Wir haben hier über Freiheit durch Überwachung gesprochen in diesem Blue Moon. Und was ich mitnehmen kann, ist, die meisten zumindest von euch, die heute hier angerufen haben, die finden eigentlich, wir brauchen keine schärferen Gesetze, wir brauchen nicht mehr Überwachung. Dadurch kriegen wir nicht mehr Freiheit und auch gar nicht mehr Sicherheit. Aber es gab auch jemand, der gesagt hat, doch unbedingt, wir brauchen ganz dringend noch mehr Überwachung, denn bislang hat ja alles nicht so gut funktioniert. Wir haben immer noch den Terror, auch hier in Europa, und sind nicht genügend geschützt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Theresa Sick. Hier geht's gleich weiter mit dem Night Flight mit Mabette Conradi. Macht's gut.
Fritz. Und das hört man.